Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg.
Bruchim Habaim und herzlich willkommen. In Berlin haben die jüdischen Kulturtage begonnen. Mit Hilfe eines üppigen Etats der Stadt Berlin organisiert die ansässige jüdische Gemeinde ein über die Grenzen der Stadt hinausstrahlendes Festival. Der Intendant Avi Tubiana wird in der Presse für sein Programm gelobt. Er hat es in seinem zweiten Amtsjahr geschafft, mit Konzerten und Comedy, einem Food-Festival, Ausstellungen und Mode die Menschen direkt anzusprechen. Das Motto in diesem Jahr: Kaleidoskop, das Schöne sehen. Kein Wunder also, dass sich auch der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde zu Berlin, Gideon Joffe, gern in diesem Licht sonnen möchte. Denn in der Gemeinde brennt es gerade. Erst an diesem Wochenende wurden Gemeindewahlen nach einer neuen Wahlordnung abgehalten. Danach dürften Personen, die sich auch bei anderen Organisationen engagieren, wie zum Beispiel den Maccabi Sportclubs oder der Claims Conference, nicht zur Wahl stellen. Menschen über 70 Jahren dürfen gar nicht gewählt werden und wer in der Gemeinde angestellt war, soll 2 Legislaturperioden abwarten, bis er oder sie gewählt werden kann. Das sind immerhin 12 Jahre. Die Wahlordnung wurde vom unabhängigen Gericht beim Zentralrat der Juden in Deutschland zwar für rechtswidrig erklärt und die Wahl untersagt, gewählt wurde dennoch. Es folgte ein Zwangsgeld in Höhe von 10.000 Euro und eine Rüge. Die Gemeinde sieht sich jedoch nicht an das Gericht des Zentralrates gebunden, sondern erklärt sich als autonom und verweist auf einen eigenen Schiedsausschuss. Joffe nennt die Aufforderung zur Wahlwiederholung sogar eine unseriöse Krawallforderung seitens des Zentralrates und seiner Amtsvorgängerin Lala Süßkind. Er spricht in einer im Interviewstil gehaltenen Erklärung unter anderem von einer Medienhetze. Bei mir ist jetzt mein Kollege Carsten Dippel, der auch für diese Sendung bereits das Geschehen in der jüdischen Gemeinde beobachtet hat und sich auch mit der Causa Walter Homolka beschäftigt, in der Gideon Joffe ebenfalls gegen den Zentralrat Stellung bezieht. Herr Dippel, was ist nun mit der Wahl? Ist Gideon Joffe jetzt rechtmäßig gewählt worden?
Das kommt ganz drauf an, wen man fragt. Wenn man Gideon Joffe fragt, dann sagt er natürlich, ich bin rechtmäßig gewählt, wir haben die meisten Stimmen, meine Partei hat die meisten Stimmen bekommen. Wenn man mit dem Zentralrat spricht oder schlicht sich das Gerichtsurteil anschaut, dann hat das Gericht ja gesagt, diese Wahl darf gar nicht durchgeführt werden. Wenn man mit der Opposition spricht, die ja zum Teil die Wahl boykottiert hat, dann sagt die Opposition natürlich, er kann gar nicht rechtmäßig gewählt sein, weil die Wahl hätte gar nicht stattfinden dürfen, laut Gerichtsbeschluss. Und somit kann dieser Vorstand gar nicht legitim im Amt sein. Es gibt also zwei Seiten, die sich diametral widersprechen.
Gideon Joffe sagt auch, dass von den 8.300 Gemeindemitgliedern ungefähr 1.300 eine Stimme abgegeben hätten, also etwa 18%. Letztlich entfielen auf ihn 911 Stimmen. Wie legitimiert kann er sich eigentlich fühlen?
Joffe selbst verweist ja darauf, dass zum Beispiel bei Kirchenparlamenten, wenn da gewählt wird, das auch nicht so viel mehr ist. Die 18% sage ist nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht. Insofern alles in Ordnung. Die Frage ist natürlich, wenn Kandidaten von der Wahl überhaupt ausgeschlossen sind und 2 Wahlbündnisse die Wahl boykottiert haben, wie legitimiert kann dann ein Vorstand sein? Insofern ist die Frage der Legitimation auf jeden Fall zu stellen.
Und was sagt der Zentralrat dazu?
Der Zentralrat hat gesagt, die Wahl hätte nicht stattfinden dürfen, sie ist ungültig, der Vorstand ist nicht legitimiert, der Zentralrat hätte jetzt gar nicht anders reagieren können.
Mitglieder des Oppositionsbündnisses Tikkun Berlin hatten eine Klage beim Gericht des Zentralrates eingereicht. Was wurde denn beanstandet?
Es wurde eine ganze Menge beanstandet, weil die neue Wahlordnung, die Ende Mai beschlossen wurde, einschneidende Änderungen vorgesehen hat. Also Kandidaten, die eben älter als 70 Jahre sind, durften nicht antreten. Ehemalige Mitarbeiter der jüdischen Gemeinde durften auch nicht antreten, erst nach 2 Legislaturperioden. Und es waren zum Beispiel auch jede Menge jüdische Organisationen ausgeschlossen. Also zum Beispiel Masorti, zum Beispiel Chabad, zum Beispiel die ZWST. Maccabi, der Sportverein, der Bekannte. Leute, die da beschäftigt sind, durften jetzt nicht antreten. Also das sind lauter Punkte gewesen, wo das Gericht beim Zentralrat gesagt hat, das verstößt so klar gegen das Willkürverbot, gegen den Gleichheitsgrundsatz und damit so klar gegen die Prinzipien einer fairen und freien Wahl. Da müssen wir einschreiten, das kann so nicht stehen bleiben und hat daraufhin die Wahl untersagt. Sigalit Meidler-Wachs, sie ist ein jahrzehntelanges Gemeindemitglied, war auch sehr aktiv, hat die jüdische Volkshochschule mal geleitet. Sie ist Mitglied des Bündnisses Tikkun Berlin. Sie äußert sich folgendermaßen.
Das ist so offensichtlich undemokratisch, dass es einfach wirklich die Menschen einfach nur noch mit dem Kopfschütteln dastehen lässt.
Nun sagt ja Gideon Joffe, dass das Gericht beim Zentralrat gar nicht zuständig sei. Er nennt das Urteil einen massiven Angriff auf die Satzungsautonomie. Gideon Joffe.
Wenn die jüdische Gemeinde zu Berlin einen eigenen Schiedsausschuss hat, gibt es keine einzige Institution auf dieser Welt, die in die jüdische Gemeinde Berlin hineinregieren kann.
Die Frage der Zuständigkeit ist der zentrale Streitpunkt sozusagen. Gideon Joffe beruft sich ja darauf, dass er sagt, unsere Berliner Gemeinde hat einen eigenen Schiedsausschuss, der ist für solche Fragen zuständig. Man muss dazu wissen, dass die Mitglieder dieses Schiedsausschusses vom Vorstand der Gemeinde bestimmt werden. Es ist nicht ganz ersichtlich, wer genau da drin ist und wie man sich eigentlich an diesen Schiedsausschuss wenden kann. Das Problem ist, dass es in dem Fall nicht um eine Frage geht, die bei einem Schiedsausschuss überhaupt behandelt werden kann. Man muss dazu wissen, dass es auch schon bei der letzten regulären Wahl Probleme gegeben hat und das damalige Oppositionsbündnis auch schon beim Gericht des Zentralrats Einspruch erhoben hat. Das Gericht hat damals aber gesagt, wir sind nicht zuständig, weil damals war dieses Gericht tatsächlich ein reines Schiedsgericht und sah sich nicht zuständig.
Ein Schiedsgericht ist ja eine freiwillige Sache. Beide Parteien müssen sich einvernehmlich einigen, dieses anzurufen und dann das Urteil auch anerkennen.
Genau, beide Seiten müssen angehört werden und beide müssen das dann auch akzeptieren.
Und wollen.
Genau, das ist der Punkt. Es hat, und das ist sehr entscheidend, bei der letzten Ratssitzung des Zentralrates im vergangenen Herbst hat es eine Änderung gegeben. Das Gericht beim Zentralrat ist im Grunde neu aufgestellt worden. Es behandelt nach wie vor Schiedsfragen, aber es ist seitdem auch vor allem eine Art Verwaltungsgericht. Es hat 3 Kammern und an diesem Gericht arbeiten Personen, die nach der deutschen Richterordnung befähigt sind, ein Richteramt auszuüben. In dieser Frage geht es um eine verwaltungsrechtliche Frage letzten Endes. Es geht darum zu klären, ist diese Wahlordnung rechtmäßig oder nicht. Und das ist eine Frage, die kann nicht irgendein Schiedsausschuss klären, sondern die behandelt eben ein Verwaltungsgericht. Durchaus auch stellvertretend für ordentliche Gerichte, die aber, da wir sozusagen eine relative Autonomie nach dem Staatskirchenrecht haben, was auch für die jüdischen Gemeinden gilt. Da sagt der Staat, gewisse Fragen sozusagen müssen religionsintern geklärt werden, bevor ein ordentliches Gericht zuständig ist. Und das Gericht beim Zentralrat übernimmt hier quasi auch stellvertretend eine Funktion, die normalerweise vielleicht ein staatliches, ordentliches Gericht ausüben würde.
Und wurde das Gericht dann Gideon Joffe und der Berliner Gemeinde einfach übergeholfen?
Nein, so stellt er es zwar da aktuell, es gab ein Interview, wo er das in der Art äußert, aber bei der Ratsentscheidung war auch die Berliner Gemeinde mit involviert. Die hat es also damals mitgetragen. Der Anwalt der Beschwerdeführer, Nathan Gelbert, hat das auch nochmal ganz deutlich so formuliert.
Dieses Gericht kann, wenn eine Wahl auf verfassungswidrigen Prinzipien basiert, diese bereits im Vorfeld untersagen. Das haben wir beantragt und dem hat das Gericht auch entsprochen.
Das sagt der Anwalt der BeschwerdeführerInnen, Nathan Gelbert. Er sieht in Joffes Vorgehen eine gezielte Manipulation.
Es geht darum, dass man einfach versucht, das ist meine Einschätzung, das Potenzial an möglichen neuen Kandidaten, neuen Konkurrenten für die jetzige Besetzung der RV zu dezimieren, soweit es nur geht.
Und stimmt das?
Ja, das kann man schon so sagen. Wenn man sich anschaut, dass von gewissen Regelungen beispielsweise die Mitglieder des derzeitigen Vorstandes ausgenommen sind, andere aber nicht, dann ist das ganz klar willkürlich. Gideon Joffe hat es in einem Interview, das ich mit ihm führen konnte, im Grunde auch bestätigt.
Wir haben überlegt, was können wir machen, um die Gemeindemitglieder wieder mehr zu interessieren für ihre Gemeinde. Und eine Idee war, den Zugang zur Wahl vielleicht doch ein bisschen unterschiedlicher zu gestalten, der Gestalt, dass man etwas begehrter macht, weil nicht jeder unbedingt da mitmachen kann. Und wir haben überlegt, wer sollte vielleicht definitiv mitmachen können und wo sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen. Und deswegen legen wir fest, Es darf nur derjenige mitmachen, der sich eindeutig zur Gemeinde bekennt.
Seit Jahren gibt es in der Berliner Gemeinde Zoff und Zoris. Der 51-jährige Joffe wird ein autoritärer Führungsstil vorgeworfen. Keine Wahl passiert ohne Überraschung. Gleichzeitig bekräftigt Joffe, dass er die Finanzen bereinigt und die Gemeinde vorangebracht hätte. Stimmt es denn so?
Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Wenn man mit Gideon Joffe spricht und ihm glaubt, was er sagt, dann ist die Welt in Ordnung. Dann hat er Ruhe reingebracht, er hat die Finanzen saniert, die Gemeinde wieder richtig gut aufgestellt. Und dann gibt es da so ein paar nörgelnde Kritiker, aber die muss man quasi nicht ernst nehmen. Wenn man die Kritiker Joffes spricht, und von denen gibt es sehr viele, dann sieht die Welt ganz anders aus. Dann sagen die, die Gemeinde hat sehr viele Mitglieder verloren in den letzten 10 Jahren, mehrere tausend. Sie ist nicht mehr die größte Gemeinde Deutschlands, was sie lange Zeit war. Ist jetzt von München eingeholt worden. Viele Mitglieder haben sich aus Enttäuschung und Frustration abgewandt. Die sagen, es gibt wenig Transparenz. Wir kriegen eigentlich nicht genau mit, was der Vorstand da wirklich macht. Es ist undemokratisch. Es ist ein System der Abhängigkeiten etabliert worden. Da wird zum Beispiel auch die ganze Finanzsituation kritisiert, auch das Gehalt von Joffe zum Beispiel. Es hat auch schon, das muss man vielleicht zum Kontext sagen, es hat auch schon bei den letzten beiden regulären Wahlen Unstimmigkeiten gegeben. Zumindest hat das die damalige Opposition so gesehen. Berühmt ist die Geschichte, dass bei einer Stimmauszählung die Opposition lange Zeit deutlich vorne lag, bis dann plötzlich eine Wahlurne auftauchte, wie aus dem Nichts. Auf jeden Fall hat aber dann aufgrund dieser Wahlurne die Partei von Gideon Joffe dann plötzlich doch wieder die Nase vorn gehabt und die Wahl gewonnen. Es hat viel Kritik gegeben an undemokratischen Strukturen, an mangelnder Transparenz. Vieles findet, so sagt die Opposition, nur noch hinter verschlossenen Türen statt, wird nicht öffentlich gemacht. Man muss vielleicht dazu sagen, Joffe hat ja durchaus auch seine Anhänger. Also es gibt durchaus Leute auch, die ihn unterstützen. Das hat ein bisschen auch was mit der Geschichte dieser Gemeinde zu tun, die in den 90er Jahren stark angewachsen ist, aufgrund der Zuwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion. Dort hat auch Gideon Joffe, glaube ich, nach wie vor einen großen Unterstützerkreis. In den 90er Jahren ist die Berliner Gemeinde aufgrund dieser Situation gewachsen und man hat Stellen geschaffen. Insgesamt gibt es heute, glaube ich, immer noch um die 300 Stellen, was für eine Gemeinde mit etwas mehr als 8000 Mitgliedern sehr viel ist. Kritiker sagen, es sind viel zu viele Stellen. Das kann die Gemeinde eigentlich gar nicht finanzieren. Und das schafft natürlich Begehrlichkeiten und durchaus auch Abhängigkeiten. Und hinter all dem steckt, zumindest war es in der Vergangenheit so, auch ein bisschen so ein soziokultureller Konflikt zwischen der alteingesessenen, westberlinerisch geprägten etablierten Gemeinde und der Zuwanderergeneration.
Aber es gab doch auch schon immer in der Berliner jüdischen Gemeinde Streit.
Klar, auch die Vorgänger von Gideon Joffe, auch die haben sich jetzt nicht unbedingt alle mit Ruhm bekleckert. Also auch da hat es schon komische Geschichten gegeben. Aber trotzdem, seitdem Joffe im Amt ist, hat es einen grundlegenden Wandel gegeben, hin zu einem autoritären Führungsstil, das sagen viele, hin zu Intransparenz, hin zu undemokratischen Strukturen, auch zu nicht nachvollziehbaren Entscheidungen, auch Personalentscheidungen, die nicht nachvollziehbar sind. Ein Beispiel ist auch, es gibt ein Haus, das gehört der Gemeinde, im Berliner Westen gelegen, und dort hat Gideon Joffe seine Wohnung, aber eben nicht nur Joffe, sondern er hat auch sein Büro, aber eben auch sein unmittelbares Umfeld. Und viele sagen, das ist klassischer Nepotismus.
Was ist denn Joffe für ein Typ?
Eine interessante Figur, hat auch was Schillerndes und gleichzeitig auch was Schwieriges, wenn man ihn unmittelbar erlebt, wenn man ihm zum Beispiel im Interview begegnet. Man spürt, er ist jovial, er kann sehr gut reden, er bindet einen sehr gerne ein und versucht auch einen auf die Seite zu ziehen. Dann kann er plötzlich aber zum Beispiel auch sehr scharf und sehr laut werden und sehr deutlich werden. Und man kriegt eine Ahnung davon, wenn Leute sagen, Joffe hat ein Klima der Angst etabliert. Das spürt man in so einer Interviewsituation durchaus auch, dass man irgendwie denkt, jetzt wird's komisch oder ungemütlich. Das sind sehr persönliche Eindrücke. Es gibt Leute, die sagen, ich kann sehr gut mit ihm, er kann sehr kumpelhaft sein. Und wenn man sich gut mit ihm stellt, dann kann man den ganzen Tag mit ihm zusammensitzen und ganz viel lachen. Und es gibt andere, die die Hände beim Kopf zusammenschlagen und sagen, es ist so schwierig mit ihm, er ist so eine extreme Figur, mit der kann man eigentlich nicht vernünftig zusammenarbeiten. Also er polarisiert auf jeden Fall. Emanuel Adinajew, Der ist der Führer der Gruppe Le Coulam, die an der Wahl noch teilgenommen hat, obwohl sie gleichzeitig zum Boykott der Wahl aufgerufen hat. Der sagt, er ist eigentlich viele Jahre ein enger Weggefährte Joffes gewesen, durchaus auch mit ihm befreundet und zeigte sich jetzt aber sehr enttäuscht von ihm. Wir hören mal, was er sagt.
Er ist nicht die jüdische Gemeinde zu Berlin. Er muss sie für uns alle vertreten. Es kann nicht sein, dass sich einer über alle Gesetze stellt oder eine jüdische Gemeinde über alle Gesetze stellt und sagt, wir sprechen dem Zentralrat irgendwie die Überdachung unserer aller jüdischen Gemeinden in Deutschland ab. Nur weil es gerade nicht passt. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass bei anderen Fragen die jüdischen Gemeinden doch sehr wohl den Zentralrat brauchen und auch das Gericht beim Zentralrat brauchen. Man kann sich nicht heute entscheiden, ihn zu befolgen, ihn zu mögen und am Morgen mal wieder nicht. Man muss schon eine gerade Linie als Gemeinschaft fahren und sagen, wir sind alle zusammen. Und wenn mal ein Großer sagt, das geht so nicht, dann akzeptieren wir das und versuchen, besser zu werden und nicht gleich gegeneinander zu kämpfen.
Gideon Joffe hat verbal noch eine Schippe zugelegt und spricht sogar von Niedertracht gegen ihn. Außerdem hat er ja auch rechtliche Schritte angedroht. Welche Konsequenzen wird die Wahl jetzt aber haben?
Unmittelbar erstmal, dass es jetzt eine Rüge gibt und dass es eine Geldstrafe von 10.000 Euro gibt, was aber Joffe nicht sonderlich jucken wird. Es droht ein Ausschluss aus den Gremien des Zentralrats. Joffe hat auch da gesagt, das interessiert uns nicht sonderlich, dann sind wir halt 2 Jahre nicht mehr im Zentralrat, was soll's. Das Problem ist, dass das für die Gemeindemitglieder tatsächlich Folgen hat. Sie können dann zum Beispiel nicht an Programmen des Zentralrats teilnehmen. Das ist für viele ein Problem und natürlich darf man nicht vergessen, es geht ja letztlich auch um einen enormen Imageschaden. Also nicht nur für die Berliner Gemeinde, die ohnehin schon keinen guten Ruf hat in der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland. Es ist auch für die jüdische Gemeinschaft insgesamt ein Problem, wenn die vormals größte und vielleicht auch wichtigste jüdische Gemeinde nicht mehr zum Zentralrat gehört. Eigentlich kann das auch der Zentralrat nicht wollen. Letzten Endes wird es aber vielleicht darauf hinauslaufen.
Und wie verhält sich der Berliner Senat dazu? Immerhin erhält ja die jüdische Gemeinde auch Geld von diesem.
Und nicht wenig. Das sind immerhin 14,7 Millionen aktuell aus dem laufenden Staatsvertrag.
Im Jahr?
Pro Jahr. Der Berliner Senat hält sich bislang auffallend bedeckt. Er hat sich bislang gar nicht geäußert. Er verweist darauf, dass er die Vorgänge in der Gemeinde aufmerksam verfolge, aber sich nicht äußern kann oder im Moment nicht äußern möchte. Nun haben allerdings die Mitglieder der Oppositionsbündnisse durchaus mit Vertretern des Senats inzwischen gesprochen. Es wird hinter den Kulissen heiß diskutiert. Der Senat, glaube ich, muss Position beziehen. Ob er es tun wird, weiß ich nicht. Das ist eine offene Frage. Man muss dazu sagen, dass es generell in Deutschland schwierig ist, wenn es um innerjüdische Gemeindebelange geht, dann gibt es eine auffallende Zurückhaltung in der Politik, was auch nachvollziehbar ist aufgrund der schwierigen Geschichte. Und bevor man in irgendein Fettnäpfchen tritt, überlegt man sich zweimal, ob man sozusagen etwas sagt oder nicht. Nun ist hier aber so ein offensichtlicher Missbrauch von Macht und von Strukturen, dass, glaube ich, die Politik Position beziehen muss. Das sagt zum Beispiel auch Sigalit Meidler-Wachs vom Oppositionsbündnis Tikkun Berlin, die eine ganz klare Erwartung an den Senat hat.
Wir erwarten vom Senat, dass er sich irgendwie positioniert, denn es gibt nun mal dieses Urteil des Zentralrats und die jüdische Gemeinde erhält den Großteil ihres Budgets aus Steuergeldern und ich finde, der Senat hat auch eine Fürsorgepflicht. Die Gemeinde ist kein rechtsfreier Raum.
Wie ist denn jetzt die Stimmung innerhalb der Gemeinde?
Die Stimmung ist angespannt. So nehme ich das wahr, wenn ich mit den Leuten aus der Gemeinde rede. Die ehemalige Gemeindevorsitzende Lala Süskind, die Vorgängerin von Gideon Joffe, die jetzt noch mal zur Wahl antreten wollte, es nicht durfte, weil sie inzwischen 77 Jahre alt ist, ebenso ihr Mann. Sie ist sehr enttäuscht und eigentlich entsetzt über das, was da in der Gemeinde gerade passiert. Wir hören mal, was sie sagt.
Dieser hohe Herr setzt sich mit seinen Konsorten hin und prüft jegliche Unterschriften, die die Kandidaten gesammelt haben. Und wenn dort irgendwelche Namen sind, die ihm dann nicht genehm sind, eine sagte mir nämlich, ich kann nicht unterschreiben, weil mein Kind soll jetzt in die Heinz-Galinski-Schule eingeschult werden. Und er sagt, Pech gehabt, meine Gute, es ist voll. Die Leute haben Angst. Die Leute befürchten Repressalien. Ich meine, was ist denn das für eine Gemeinde?
Hinzu kommt, dass sich eben wirklich viele von der Gemeinde aus Enttäuschung und Frustration abgewendet haben. Und viele junge Leute sagen, eigentlich interessiert sich die Gemeindeleitung gar nicht für das, was wir wollen, für das, worum es eigentlich gehen sollte. Es gibt ja zum Beispiel den Studenten Raphael Poyakov. Auch er trat jetzt zur Wahl an für das Bündnis Lekolam. Er hat gesagt, in seinem jüdischen Freundeskreis ist vielleicht noch jeder Vierte in der Gemeinde. Die anderen sind enttäuscht gegangen.
Das, sage ich mal, hat mich zu Beginn erstmal verwundert und irgendwann auch einfach wütend gemacht, dass man als Gemeindemitglied weder was zu sagen hat, noch dass die Gemeindeführung sich sonderlich für die Meinung interessiert.
Inzwischen findet vieles von dem, was eigentlich jüdisches Leben ausmacht, außerhalb der Gemeinde statt, längst nicht mehr in der Gemeinde. Es haben sich außerhalb der Gemeinde Strukturen etabliert, es gibt Vereine, es gibt Aktivitäten.
Kulturelles als auch religiöses.
Sowohl als auch kulturell wie auch religiös. Also Hille ist zum Beispiel die internationale Studentenorganisation, ist hier sehr aktiv. Es gibt Base Berlin, wo kulturelles und religiöses Leben zusammenfindet außerhalb der Gemeinde, was sehr vital ist und was auch sehr viele Leute anzieht. Es gibt auch eben die Leute, die gar nicht antreten durften zur Wahl. Mike Delberg zum Beispiel, der bei Maccabi sehr aktiv ist, der gern angetreten wäre, es gar nicht durfte. Oder der Musiker Boris Rosenthal, sehr bekannt und sehr gut vernetzt und sehr beliebt. Er war bis vor kurzem Lehrer am jüdischen Gymnasium Moses Mendelssohn, sehr beliebt auch unter den Schülern. Er wollte zwar antreten, durfte das aber eben nicht aufgrund der neuen Wahlordnung. Er dürfte es erst in 12 Jahren. Dann hat er aber die Altersgrenze überschritten. Das geht also auch nicht. Also im Grunde darf er nie antreten. Und ja, wir hören mal, was Boris Rosenthal dazu sagt.
Jetziger Vorstand hat versucht, Mitglieder der Gemeinde um ihr Wahlrecht zu berauben. Ich erlaube mir, das zu sagen. Es ist ein Skandal. Es ist Macht. Macht mit allen Mitteln auf dem Markt zu bleiben. Und ich werde weiter kämpfen, dass die Gemeinde weiter demokratisch wird. Machtbesessene Leute gehen auf alles, um ihr Amt weiter zu behalten. Als Kandidat?
Gideon Joffe entgegnet auf solche Kritik.
Es gibt keine Repressalien zu befürchten. Welcher Art? Es ist absoluter Quatsch, dass irgendjemand irgendwelche Repressalien befürchten muss.
Emanuel Adinajew, der Joffe sehr gut kennt seit vielen Jahren, er sagt dazu.
Meiner Einschätzung nach würde ich nicht sagen, von meinem Gefühl her, dass die breite Masse hinter ihm steht. Man kann ihm aber auch nicht absprechen, dass er natürlich Befürworter hat. Die Sache ist nur, warum befürwortet man ihn? Es gibt erst jetzt natürlich sehr lange im Amt und konnte vielen Mitgliedern, wenn er es wollte, Gutes tun. Und diejenigen sind natürlich mehr oder weniger dankbar. Es geht aber auch um die, die schon länger nicht mehr aktiv sind oder nicht aktiv sein dürfen oder können. Und da habe ich fast die Befürchtung, dass das eine breitere Masse an Menschen ist, die langsam aber sicher einen Wechsel haben möchten.
Kein Wechsel hingegen möchte Gideon Joffe.
Das ist ja auch nachvollziehbar. Er verdient schließlich sehr gut mit seiner Position. Er bekommt als Gemeindevorsitzender ein Gehalt ungefähr in der Höhe eines Berliner Senatoren, was schon sehr üppig ist. Das hat er im Interview auch so bestätigt.
Wie viel verdient denn ein Senator in Berlin?
Ungefähr 170.000 Euro brutto im Jahr. Ob Gideon Joffe so viel bekommt, wissen wir nicht. Aber wie gesagt, in dieser ungefähren Größenordnung bewegt sich das. Man muss dazu sagen, in der Satzung ist ein Passus, dass ihm ein Ruhegehalt zubilligt von 50% seines Gehaltes und das lebenslang.
Das wären dann rund 85.000 Euro im Jahr, sofern er denn das gleiche Gehalt eines Senators bekommt. Aber abgesehen davon, wie geht es jetzt weiter mit der Gemeinde?
Das ist eine gute Frage. Der Vorstand hat jetzt angekündigt, wie geplant, Ende September die konstituierende Sitzung zur Repräsentantenversammlung durchzuführen und dann dort auch Gideon Joffe zum neuen alten Vorsitzenden zu wählen. Ob es dazu wirklich kommt, ist noch offen, weil man jetzt auch erstmal abwarten muss, wie sozusagen der Zentralrat und das Gericht beim Zentralrat und vielleicht eben auch der Berliner Senat weiter vorgehen wird. Aber die Gemeinde bleibt dabei. Es ist alles korrekt gelaufen. Wir sind rechtmäßig gewählt und damit ziehen wir das durch.